Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Laut gedacht. Eine Gesprächsreihe über Kunst, Kultur und Themen, die uns bewegen.
Herzlich willkommen zu Kultur laut, laut gedacht. Dem Podcast der Wachau Kultur Melk. Alexander Hauer begrüßt Sie sehr herzlich und ich begrüße heute vor allem wirklich ganz besonders herzlich Herbert Golser, einen Bildhauer, einen Holzkünstler, dessen Werke wir heuer in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt ausstellen dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Karl Aigner, ehemals künstlerischer Leiter des Museums Niederösterreich, des Landesmuseums und 15 Jahre Stiftungsvorstand des Leopold-Museums und wie er mir heute erzählt hat, seit 33 Jahren ganz stolzer Gründungsherausgeber der Zeitschrift Icon.
Einen schönen Abend.
Wann immer Sie das hören, ist Abend, auch wenn es zu Mittag ist. Wir treffen uns heute, weil wir in der Tischerei Melk Kulturwerkstatt seit einiger Zeit auch Kunst ausstellen, für die, die die Tischlerei nicht kennen. Es ist eine Kabarett- und Kleinkunstbühne in Melk, in einer ehemaligen Tischlerei, in der Tischlerei Fürst. Darum auch der Name Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Und seitdem wir wieder Kunst ausstellen, ist es wirklich eine Werkstatt wieder geworden. Wir haben uns entschieden, Holzkunst auszustellen. Was heißt das? Künstler, die mit dem Material Holz arbeiten, auf dem Material Holz arbeiten, damit ein Bezugspunkt wieder zur ehemaligen Arbeit in diesen Werkhallen hergestellt wird. Herbert, du bist ausgebildeter Maschinenbauer und bist beim Holz gelandet. Vielleicht skizzierst du kurz selber deine wichtigsten Stationen, dass wir ein Gefühl für dich bekommen, weil es ist ja irgendwie sehr spannend, dass wir über etwas sprechen, was man eigentlich sehen sollte. Aber sprechen wir zuerst mal über dich.
Ja, wie du richtig sagst, ich bin ein ausgebildeter Elektromaschinenbauer und ich habe zum Herz zuerst ein bisschen, weil es öfter vorkommt, also ich sehe mich nicht als Holzbildhauer oder als Holzkünstler, sondern als Bildhauer, der mit verschiedenen Materialien arbeitet. Es ist nur so, dass in den letzten 10, 15 Jahren das Holz ein bisschen vorherrscht in meiner Arbeit. Also ich habe sehr viel mit Holz gearbeitet. Der Bezug zum Holz, den habe ich einerseits eigentlich von meinem Großvater schon, der Tischler war. Ich habe aber auch genauso den Bezug zum Stein. Das war mein Großvater und mein Vater waren Steinmetz. Mein Neffe ist auch wieder Steinmetz und Bildhauer, also der hauptsächlich mit Stein arbeitet. Und wie du sagst, diese Elektromaschinenbauerlehre habe ich mit 15 abgeschlossen, begonnen und nach 4 Jahren Lehrzeit abgeschlossen. Und habe dann erst später auf die Bildhauerei mit 22, glaube ich, dann umgesattelt.
Man kann ja bei dir jetzt nicht sagen, du bist auf den Holzweg gekommen, weil du ja die verschiedensten Materialien verwendest. Aber wie ist bei dir oder wie hast du bei dir selber diese Leidenschaft oder diese Ader zur Bildhauerei entdeckt?
Naja, es hat irgendwie so begonnen, dass ich eigentlich so während meiner, ich war dann Betriebselektriker mal in einem Betrieb und die haben auch Graveure drinnen gehabt, also es war ein vielseitiger Betrieb und da habe ich begonnen Schmuck zu machen und ich habe schon irgendwie gespürt, also das Elektriker bis zur Pension, das geht irgendwie nicht, das halte ich nicht aus. Also ich war immer ein kreativer Mensch eigentlich und habe halt so herumgesucht. Und dann hat sich eigentlich auch durch die Nähe zu Golling, wo ja in Hallein die Holz- und Steinbildhauer-Fachschule ist, also Golling ist mein Geburtsort und damaliger Wohnort auch, habe ich dann in Hallein diese Fachschule besucht für Holz- und Steinbildhauerei. Ja, und da ist dann der Weg weitergegangen. habe dann in einem Steinmetzbetrieb gearbeitet, dann habe ich mich selbstständig gemacht, dann bin ich aber so in das Restaurierschiene hineingekommen, weil das eine gute Möglichkeit ist, Geld zu verdienen und zu überleben als Künstler. Und das war aber auch nicht meine Leidenschaft, also ich habe gewusst, das ist nicht, möchte ich auch nicht auf Dauer machen. Und dann habe ich die Möglichkeit gesehen, durch das, dass ich schon mich einige Jahre selbst erhalten habe, habe ich ein Selbsterhalterstipendium bekommen und habe dann mit 28 Jahren in Wien zu studieren begonnen und mit 33 abgeschlossen das Studium.
Du bist ja ein Künstler, wie ich in deinem Atelier war, ich ja nicht, aber in einer deiner Hallen war, wo viele deiner Werke einfach zu betrachten sind, die dich vielleicht selber auch immer inspirieren, habe ich gemerkt, du bist so ein, obwohl man ja oft glaubt, das ist so dieses Bildhauertum hat so diese grobe, rohe Gewalt manchmal, wenn man den Stein bearbeitet, als Grundlage. Du bist ja vollkommen feingliedrig in deiner Arbeit. Du ziselierst, du machst, glaube ich, sogar selber Werkzeuge, damit du das Holz so bearbeiten kannst, dass ein Baumstamm plötzlich wie Flügel ausschauen, dass es sich aufblättert, dass ein Balken plötzlich eine Gitterstruktur bekommt, die kaum geht man vorbei, ständig changiert. Wie gehst du an das Material heran? Und welche Werkzeuge brauchst du? Oder warum warst du, jetzt muss ich ein neues Werkzeug mir bauen?
Ja, doch. Das hat wahrscheinlich mit meinem Elektromaschinenbauer Vorberuf zu tun, dass ich eben diese Möglichkeit und dieses Können habe, dass ich eben Maschinen adaptiere und eben so mir richte, dass das für meine Zwecke tauglich ist. Und das mit dem Schneiden ist natürlich einerseits eine brutale Angelegenheit, könnte man sagen, wenn man das Holz jetzt als lebendiges Material sieht. Auf der anderen Seite schafft es aber auch eine Lebendigkeit sozusagen, die sonst nicht sichtbar wäre im Material. Durch diese Schnitte das Holz in Bewegung versetzen.
Wie schaust du ein Stück Holz grundsätzlich an? Wenn du jetzt einen Baumstamm kriegst, weißt du schon, was auf dich zukommt? Habt ihr einen Dialog, das Material und du, wie darf ich mir das vorstellen? Ganz naiv gefragt.
Ja, das kann man sich schon so vorstellen. Es ist einmal grundsätzlich so, dass ich nie irgendwo einen Baum umschneide oder umschneiden lasse, sondern dass ich das Material eigentlich beim Spazierengehen oder es trägt mir jemand ein Material zu, dass es so auf diesen Weg zu mir kommt. Ja. Und dann schaut man natürlich, wie ist das Holz gewachsen, wo sind Teile, die mich interessieren könnten, die eine spannende Arbeit ergeben. Und demnach schneidet man dann das Material auch zu, also formatiert man das in verschiedene Stücke und zur weiteren Bearbeitung.
Karl, der Herbert hat gerade gesagt, wenn es einen spannenden Dialog gibt, wenn es eine spannende Form, eine spannende Idee dazu gibt. Jetzt bist du einer, der jahrzehntelang Kunst betrachtet, auch bewertet hat. Ich finde das ja in der zeitgenössischen Kunst oft wirklich schwierig. Ich stehe immer wieder fasziniert davor und trotzdem denke ich mir, was sind Kriterien und wann ist es für dich auch als Ausstellungsmacher, als Bewerter, was halt total blöd ist, wenn man sagt, du bist der Bewerter, aber wann ist für dich als Karl Aigner, der viel sich mit bildender Kunst beschäftigt hat, wann ist es eine spannende Arbeit?
Da gibt es eine Reihe von Faktoren, die man nennen kann. Das ist überhaupt kein Mysterium. Dort beginnt es nur sozusagen herausfordernd zu werden und dort ist schnell die Grenze, wo es nicht mehr um eine kognitive Wahrnehmung von Kunst geht, sondern um eine emotionale, eine psychische, eine seelische, ja fast eine körperliche Wahrnehmung eines Kunstwerkes. Wir haben eine Geschichte der Kunst. Wie wunderbar heute auch jemand impressionistisch malen würde, also großartig malen würde. Er hat natürlich 150 Jahre Geschichte der bildenden Kunst versäumt. Was meine ich damit? Wir müssen uns lösen von der Vorstellung, dass der Künstler so ein verkapseltes Individuum ist, das irgendwo schwebt und dann noch im Sinne des Geniebegriffs des 18. Jahrhunderts, Stichwort Goethe, sozusagen hier arbeitet. Wirklich starke, spannende künstlerische Werke entstehen aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Das meine ich nicht politisch, sondern wo ist eine Gesellschaft, wo bewegt sie sich, wo sind ihre Probleme, ihre Herausforderungen?
Was ja wieder ganz politisch ist, weil Pol ist die Stadt. Ja, also wo bewege ich mich in meinem Umfeld?
Ja. Und so kann man eine Reihe von Faktoren sehr wohl benennen. Nicht was Komposition betrifft eines Bildes, was natürlich das Tragende, die Bildidee nach wie vor ist. Wie schaut es aus mit Realisierungen? Hat der Künstler, die Künstlerin das richtige Medium erwischt? Wir müssen uns heute, gerade in der Gegenwartskunst, vor Augen halten, keine Kunstgeneration hat so viele bildtechnische, materialtechnische Möglichkeiten wie heute. Fangen wir an mit der Acrylfarbe, die in den späten 40er, in den 50er in den Kunstbetrieb gekommen ist. Stellen wir uns die ganzen digitalen Drucktechnologien vor. Nicht, wir reden beim Druck, denken wir automatisch an den Holzschnitt, wir denken an die Radierung, an den Kupferstich. Aber das sind
jetzt denken wir vielleicht nicht. Ich glaube, viele denken gar nicht mehr an die Radierung.
Das ist aber diese Vielfalt. Und ich finde es eigentlich heute faszinierend und unglaublich spannend, dass jemand sich entscheidet, einen Künstlerin wegzugehen, angesichts dieser Vielfalt an Entscheidungen, die er treffen muss. Allein arbeite ich jetzt als Zeichner, male ich, mit welchen Mitteln male ich, nicht inzwischen mal ja schon der Algorithmus auch mit, da gibt es ganz spannende künstlerische Projekte, also diese Vielfalt an Möglichkeiten. Und das Zweite ist, finden die Künstlerinnen auch ihr richtiges Werkzeug für das, was sie an Intention und an künstlerischen Vorstellungen entwickelt haben.
Wenn man jetzt die Werke vom Herbert sieht, hat man, glaube ich, ohne das jetzt schönreden zu wollen, aber man hat sofort das Gefühl, da hat jemand, zumindest für den Augenblick, ja, oder für dieses Werk das richtige Material und auch das richtige Werkzeug, das richtige Gespür gefunden. Ich habe vorher eher zufällig den Begriff des Dialoges verwendet, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich Herberts Arbeiten anschaue, hier ist ein Dialog. Was macht für dich, also das ist jetzt wirklich ganz analog, ja, das Material zumindest, das Holz, warum ist es für dich ein so spannendes Material? Wenn der Herbert vorher gesagt hat, das ist spannend.
Also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, es gibt nie ein altes oder neues oder ein altmodisches Material, mit denen Künstler und Künstlerinnen arbeitet. Das Einzige ist, wie spannend gehen sie um mit einem Material wie Holz, das sozusagen anthropologisch zu den ersten Werkzeugen, Materialien sozusagen zählt, die die Menschen in ihrem künstlerischen Tun entwickelt haben. Und gerade im Werk von Herbert sieht man ja ganz spannend, ein Material, das so alt ist, in faszinierender Weise und auch brennend aktueller Weise, das heute handgehabt werden kann. Wenn ich das sage, muss ich dazu sagen, ich bin die Generation, die in den 70er Jahren zur Kunst gekommen ist. Wer mit Holz gearbeitet hat, wer mit Mal gemalt hat, der war damals out of business. Das war so ein alter Hut. Damals gab es die Länder, die Konzepte, die Medienkunst ist entstanden. Das war alles das Aktuelle. Und heute aber muss man das ganz anders sehen. Es gibt nichts, was out ist oder in ist, sondern es gibt nur die spannende Handhabung. Und was das Werk von Herbert Gunther so spannend macht, ist, dass er mit einem sehr, mit seinem Werk etwas berührt, das uns heute alle hin und her reißt, nämlich die Frage von Natur und die Frage des Ökologischen. Und das Ökologische ist jetzt nicht parteipolitisch oder sonst wie gemeint, sondern wie schaut es mit der Balance aus, was die Natur ist. Und in seinem Werk entwickelt sich etwas ganz, ganz Spannendes, das aber jetzt zum Kern der Moderne gehört. Ich zitiere Picasso: Ich suche nicht, ich finde. Also mir fällt das zu, wenn ich nur richtig schaue. Und mit Holz zu arbeiten bei Herbert ist deshalb so spannend, weil er in die Psyche, in die Physis des Holzes hineingeht. Es ist angesprochen worden, er geht in das Holz hinein, er schneidet in das Holz hinein. Sehr klare Linien, die sich kreuzen, die sich verschränken, manchmal sehr tief im Holz, dass es fast zu einem Blatt wird, zu einem Teil des Blattes. Aber das Spannende daran ist, dass sozusagen das sein Anteil, sein künstlerischer Anteil ist und dass die Natur und in dem Fall das Holz das Werk quasi vollendet. Wodurch, je nach Temperatur, je nach Luftfeuchtigkeit, bewegen sich seine Skulpturen immer. Sei es auch nur ein Millimeter oder zwei, je nachdem, wie der Aggregatzustand um das Objekt herum ist. Und das ist das Spannende, wir kennen in der Physik den Begriff der Autokatalyse. Das heißt, Materialien verändern sich in bestimmten Gegebenheiten oder Zuständen, zum Beispiel unter Druck oder eben unter Feuchtigkeit. Und so ist das Werk von Herbert etwas ganz Brisantes, weil uns die Natur in ihrer Mächtigkeit, auch wenn das scheinbar nichts ist, entgehen kann. Die Natur ist was Lebendiges und ihm ist das bewusst und so geht er mit diesem Stück Holz um. Er lässt es weiterleben, obwohl er es künstlerisch bearbeitet.
Ich möchte diese Frage aufgreifen, dir ist das bewusst, oder diese Feststellung aufgreifen, dir ist das bewusst. Ich habe auch selber von dir mitbekommen, dass du sagst, schau, das arbeitet noch, so quasi, weil eben Holz nicht statisch bleibt. Wo musst du oder willst du kalkulieren, wo überlässt du es den Zufall, wo vieles, was Karl jetzt gesagt hat, klingt ja auch sehr strategisch oder einfach sehr bewusst, wie geht ein Künstler, also alleine bei der Materialwahl, wenn er gesagt hat, da war man in or out, ja, wo muss ein Künstler kalkulieren, wo muss er mit Umständen umgehen und wo ist es wirklich für dich selber die Überraschung, wo der Weg hingeht?
Zuerst zur Frage des Materials, also ist mir eingefallen, also für mich ist das eigentlich eine große künstlerische Freiheit, dass ich sagen kann, ich verwende das Material, das ich gerne angreife, das ich gerne in die Händen halte. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich habe das als Jugendlicher gemacht, dass ich mit Polyester gearbeitet habe und so weiter, aber da ekelt mich davor. Also Holz, Stein und damit all diese drei Materialien im Wesentlichen, da spüre ich eine Verbindung zwischen dem Material und mir. Das ist und insofern würde es mir nicht einfallen, ein anderes Material, also diese Materialwahl ist für mich insofern ein vorgegeben, weil ich halt sage, warum soll ich etwas nehmen, wo ich keine Verbindung spüre, wo mich, nur weil es modern ist oder weil das gerade der letzte Schrei ist. Also das liegt mir sehr fern. Und dieses Kalkulieren in der Arbeit, wie gesagt, das ist eben dieses Formatieren, wo man eben schaut, wie ist das Holz angelegt, wo kommt da ein Ast heraus, wie ist in etwa die Struktur vom Holz. Das ist noch in der Überlegung so, dass ich sage, da bin ich noch Mitgestalter. Dann wird es meistens, überlasse ich die Dinge meistens sich selbst. Nicht immer, manchmal greife ich ein, da setze ich dann Keile irgendwie, um da Luft reinzubringen, weil je nachdem, wo die Luft an das Werkstück herankommt, da trocknet es schneller und erzeugt wieder eine Spannung. und es schiebt in die eine Richtung und dann kommt da wieder die Luft dazu, dann drückt es wieder in die andere Richtung. Also das ist eigentlich das Schöne, dass das Holz sucht immer einen Ausgleich und dadurch wird es auch meistens eine sehr harmonische Geschichte, weil es immer bestrebt ist, auszugleichen.
Jetzt hat mich alleine schon fasziniert, dass deine Werke selbst in der Fotografie im Internet, also wenn ich ein Foto schaue, das ich im Internet gefunden habe, saugt mich dein Werk schon hinein. Also es ist nicht vergleichbar mit wirklich davor zu stehen, aber es ist wirklich, es teasert an, es fasziniert, auch das Hineinzoomen können, was tut der da? Also das kann ich nur empfehlen, selbst sich so schon mal auf die erste Reise zu deinen Werken zu machen. Gleichzeitig sind deine Werke auch auf Reisen gewesen. Du hast in großen Galerien, du hast international ausgestellt. Jetzt stellst du in einer Bühne aus. Wie wichtig ist dieser, jetzt gar nicht negativ gesehen, aber mir fällt nichts anderes, als dieser Zirkus, dieses im Kreis gehen, auch die Werke international auszustellen. Was hat es dir bedeutet? Und machst du einen Unterschied, also macht es einen Unterschied, wer die Stücke betrachtet? Ich sage mir immer, für mich ist es wurscht, wo ich inszeniere, weil Publikum ist Publikum. Wie geht es dir mit deinen Werken und mit deinen Stationen, wo du ausgestellt hast?
Da geht es mir ähnlich. Also es ist Publikum wie Publikum, ob das jetzt in Melk ist oder in Wien oder in Bregenz oder
in London.
Übers Land hinaus, ist in dem Fall nicht so wichtig. Es ist halt ein Weg und es ist natürlich schön, wenn man in London ausstellen kann. Und es bringt einen vielleicht auch kommerziell weiter. Ja, das ist eine Frage.
Lässt man sich als Einladender für Ausstellungen kaum davon manchmal blenden? Also ist man davor gefeit, dass eine Biografie einen nicht automatisch im Bann zieht, nur weil London oder Tokio dasteht? Oder wie es bei Herbert ist, Chicago, Guatemala, Istanbul, Dubai, Basel, New York. Ist das ein automatisches Bewertungskriterium?
Also man kann sich dem nicht entziehen. Denn das ist ja auch etwas nicht. Herbert Golz ist so ein Beispiel eines international seit einigen Jahren unglaublich erfolgreichen Künstlers. Das wird hier bei uns ja gar nicht wahrgenommen. Das ist ja schon mal etwas Spannendes, was wir diskutieren müssten. Und seine Arbeit hat einfach etwas Universelles. Da strahlt seine Arbeit aus, schon allein mit dem Material Holz natürlich auch. Und der spezifischen Weise, wie er hier damit umgeht. Er hat ja auch einen spannenden Lebenslauf, das darf man nicht vergessen. Und was du, Herbert, jetzt gesagt hast, das basiert ja auf etwas, was wir... Und die Generation, sozusagen meine Generation und überhaupt die Gesellschaft auch in vielen zu missachten begonnen hat, nämlich die Erfahrung. Die Erfahrung. Und deine langjährige Erfahrung schafft dir ja diese Freiheit, dass du so souverän mit dem Materialholz umgehen kannst. Also das sollten wir nicht vergessen. Aber es ist ja auch... Und wir sprechen jetzt über ein Kunstwerk, das unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht sehen können. Aber es sind ja auch unglaublich poetische, erzählerische Arbeiten. Also man steht nicht davor vor einem Block, sondern man beginnt sozusagen mit den Augen, alles hier, was erzählbar ist in diesem Werk, einfach auch zu sehen. Man liest das Holz ganz anders, als man selber in der Natur sehen würde.
Alleine wenn es schon so fragil ausschaut wie Karton, wie Verpackungskarton, und dann saugt es einen hinein. Also das ist schon und faszinierend.
Mit Naturmaterialien kommt ja zum Teil etwas hinzu, das wir hier auch nicht vermitteln können. Das ist der Geruch. Und mich hat immer auch der Geruch des Holzes gepackt. Ich bin am Land aufgewachsen. Holz riechen, das vermodert zum Beispiel oder frisch geschnitten ist. Ich konnte nie genug riechen davon. Und das ist eine Facette deines Werkes, dass man überhaupt nicht wirklich wahrgenommen wird. Natürlich, über die Jahre trocknet Holz aus und verliert es auch an Geruchsintensität. Aber es ist trotzdem da als ein sinnliches Moment, das noch zu deiner Arbeit eigentlich hinzugehört.
Ja, Herbert war auch wirklich wichtig, dass man um seine Skulpturen auch rundherum gehen kann, um manche. Ja, also was spannend ist in einem Ort, wo Publikum einfach auf Einlass wartet, wo man denkt, hoffentlich geht nichts kaputt, aber ihm war es trotzdem wichtig, dass es einfach wirklich rundherum erfassbar ist.
Alexander, es kann ja heute nichts mehr kaputt gehen. Nicht der Betrachter muss ja am Werk arbeiten, wie es so schön heißt.
Ja, ich wünsche trotzdem, dass auch diese Filigranheit erhalten bleibt und dass sie sich nicht als Souvenirs mitnehmen. Vielleicht so als Schluss noch, du hast vorher gesagt, dich würde von manchem Material ekeln. Ja? Oder eigentlich eine Lanze gebrochen für das Taktile, das Suchen, welches Material spricht mich an, das Begreifen. Ja? Wie gehst du spazieren? Vielleicht gibst du uns einen Tipp mit, wie wir einfach auch wieder Materialien begreifen können. Ich greife beim Spazieren ganz wenig an. Oder vielleicht ist mir gar nicht bewusst, wie viel ich angreife. Aber wie begreifen wir die Welt, damit sie uns was erzählt, Herbert?
Also ich greife beim Spazierengehen meistens ein Stück Holz an, weil ich mit dem Hund meistens spazieren gehe und dem ein Stöckchen werfe, das er dann nicht mehr hergeben mag.
Darunter leitet deine Arbeit, fällt dir dann das Holz?
Ja, das ist wahrscheinlich einfach das Hobby einfach. Ich gehe da natürlich anders spazieren wie jemand, der nicht mit Holz arbeitet, weil ich einfach, wenn wo Holz liegt, dann zieht es mich magisch an, da muss ich da hinschauen, muss man das anschauen. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich schon mit beiden Händen dann irgendwie wieder zurückhalte, weil ja, ich habe so viel gearbeitet in die letzten 10, 12 Jahre und habe beschlossen, etwas weniger zu tun.
Um noch Platz zu haben in deiner Reihe.
Um noch Platz zu haben und auch andere für andere Dinge auch noch Zeit zu haben.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Ich hoffe trotzdem, dass uns allen immer wieder fährt, dass wir magnetisch angezogen werden, dass Holz oder welches Material auch immer eine Sogwirkung, einen Magnetismus auf uns hat. Und wer Lust hat, die Werke von Herbert Golzer zu sehen, in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt stehen sie bis Juni und sind bei den Veranstaltungen immer wieder zu sehen und natürlich in den großen Galerien dieser Welt. Danke Herbert, dass du hier bist. Danke Karl, dass du uns auch in diesem Gespräch begleitet hast.